Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß, es ist die 54., 52., 51. von Vier Flaschen. Und wir haben heute den Mann zu Gast, den sich so viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben, Leserinnen und Leser, Seherinnen und Seher, weil sie gesagt haben, wir glauben, dass Reinhold Beckmann, der sieht so aus, als ob der Lust und Interesse und Freude an Weinen hat. Und dann haben wir Reinhold Beckmann gefragt, ob er in diesen starke Männerwochen, das weißt du gar nicht, weil wir haben starke Männerwochen, wir haben angefangen, ich weiß gar nicht, mit Joja Wendt war da, Uli Wickert war da, Michael Stich, Hajo Schumacher, nach dir
kommt Gregor. Das ist ein sehr diverses Programm.
Nach dir kommt Gregor Meile und Kai Diekmann. Das sind wirklich starke Männer. Aber alle haben gesagt, Reinhold Beckmann, das ist erstaunlich, ne? Das ist erstaunlich. Wir werden es ja gleich feststellen. Also wir freuen uns sehr, Axel, Michael, wir freuen uns sehr, Reinhold, dass du heute hier bist. Und wie ist es mit dir und Wein?
Ja, deine Leserinnen und Leser haben Geschmack. Ich trinke gern, aber ich bin jetzt nicht so ein großer, ich bin so ein Kleinkenner, würde ich sagen. Und habe die große Hoffnung, dass Herr Couté mich heute irgendwie so gut berät, dass ich ein bisschen was dazulerne. Ihr habt ja Dr. Fussel schon gehabt vor einigen Wochen. Kennt ihr Dr. Fussel im Volksmund?
Wer ist Dr. Fussel? Wie meinst du? Das ist Dr. Fussel.
Er wird ein bisschen bei Aldi so. Es gibt einen kleinen Spott, weil der Cuvée von Günther ja doch irgendwie die Migräne schnell zur Folge hat. Also kommt nicht von mir.
Nee, das. Okay. Dr. Fies, das wusste ich. Das ist fies. Und wir wollten eigentlich noch eine Folge mit Günther ja auch machen.
Ja, müsste auch machen.
Das können wir uns jetzt abschminken.
Ja, nein, ich bin gern dabei. Günther macht das. Günther ist ein feiner Kerl.
Magst du denn seine richtigen Weine von Otto Grafe? Magst du die?
Die habe ich noch gar nicht getestet. Es war einfach so, das hatte jemand gesagt, der zu Weihnachten sich einen Günther Jauchwein gekauft hatte bei Aldi. Ein älterer Herr, und er war ganz wild da drauf, weil da stand der Günther ja auch drauf, so richtig mit Namenszug. Und dann war das irgendwie kein guter Wein. Und er war ganz unglücklich, weil er hatte so ein tiefes Vertrauen in Günther Jauch und hatte sich diesen Wein gekauft. Und dann war er einfach enttäuscht, aber hat die Flasche trotzdem zu Hause stehen lassen. Und der hatte den Begriff Anführung, Abführung Dr. Fussel geprägt.
Aber ich muss dem was entgegensetzen, weil ich habe den auch schon getrunken. Also es gibt ja verschiedene. Also den roten habe ich jetzt nicht getrunken, aber einen weißen.
Ich weiß nicht, welcher das war. Also ein Cuvée, wo ein Günther ja auch so einen Amtszug drauf stand.
Genau, also ich glaube, das war auch ein Cuvée, den ich hatte, und ich war echt, also
war toll.
5 Euro, ich war wirklich begeistert. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung und trinke auch gern süßen Wein und so, also.
Aber Axel, also, das gibt es ein bisschen.
Unterschiedliche Sachen. Der hat ein, wie heißt das nochmal, das, was er sich zugelegt hat?
Rote Grafen heißt das Weingut, ja, das ja tatsächlich ursprünglich im Familienbesitz war auch, ne?
Ja. Das hat seine eigene Geschichte. Toll, ich teste das. Ich werde. Günther hat sowieso gesagt, ich soll vorbeikommen in Potsdam. Also da muss das geklärt werden.
Das wird geklärt.
Dann
schön
so stehen bleiben.
Piep. Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de/shop, in der Hamburger Abendblatt Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
Schöne Grüße. Also, ja. Reinhold, was machen wir? Wir haben dir 4 Flaschen Wein geschickt und anders als viele deiner Vorgänger hast du sie anscheinend nicht ausgetrunken. Da Joja Wendt und Hajo Schumacher hatten, die Weine waren schon leer, als wir anfingen. Also, wir haben da nochmal nachgebessert. Wir trinken jetzt, probieren diese 4 Weine, sprechen drüber, und bevor wir das tun, gibt es noch diese ganz diese schöne Botschaft, die nur der Kollege Michael Couté, war das richtig?
Nein.
Couté. 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 Ja, Couté. Couté. Michael Couté.
Ja, Couté.
Achtung.
Oh, warte. Ja.
Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und wenn ich schon dabei bin, einmalig bekommt jeder, wenn er bei dem Gutscheincode Podcast eintippt, wegen uns 4 Flaschen, bekommt er 10%. Also nutzt es aus bis Ende des Jahres. Danke.
Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt 4 Flaschen jetzt auch als Magazin. 4 Flaschen, die Fantasne, die etwas andere Einführung in die fantastische Welt der Weine, ein Magazin für 9 Euro jetzt am Kiosk. Es ist furchtbar mit diesem Merch. Gibt es eigentlich auch schon eine Fan?
Gibt es?
Echt? Wenn dieser Podcast erscheint, gibt es das.
Oh, wow.
Wir sollten über ein gemeinsames Tattoo mal nachdenken. Vielleicht sollten wir uns beim Weintrinken tätowieren lassen und irgendwie vier Flaschen. Wir müssten erstmal ein Logo haben, glaube ich.
Bei aller aus meiner Sicht müsste es auch eine Dokumentation geben über, wie macht man das eigentlich?
Können wir nicht so ein Henna-Tattoo machen oder so, was wieder abgeht oder so? Aber das wäre ganz witzig, oder?
Michael, was hast du?
Es ist immer der Wein-Podcast, genau.
Wie hast du dich Reinhold Beckmann angenähert? Wie hast du diese vier Weine ausgesucht, von denen Reinhold sagt, er kennt tatsächlich zwei? Das heißt, habt ihr vorher gesprochen? Hast du geguckt, was passt, welche Weine passen zu dem? Was hast du gemacht?
Ja, tatsächlich nicht. Ich glaube, es gab irgendwie eine Antwort oder im Vorwege gab es Kontakt irgendwie, ob es da irgendwas Schnelles gibt oder so. Und dann war nur so die Info, die ich bekommen habe, dass Herr Beckmann dafür, Reinhold für alles offen ist. Und das finde ich immer besonders spannend und auch besonders schön. Dann schaue ich auf die Jahreszeit, dass wir das jetzt in der warmen Jahreszeit eben machen. Und dann will ich natürlich immer Weine zeigen, die mir vielleicht jetzt nicht so, also 17.000. Grauburgunder oder Weißburgunder, sondern dass man so ein bisschen eine Vielfalt auch reinbringt, was mir so einfällt. Und dann ist ja auch noch wichtig im Gesamtpaket, dass die Leute auch Lust haben, das zu kaufen, um es nachzuprobieren oder beim Podcast. Ich hoffe, viele kaufen das Paket und probieren mit uns gemeinsam, wenn sie diesen Podcast nachhören, um das so ein bisschen nachempfinden zu können.
Hast du eine Sonderprämie von Sigis Weinkeller gerade, weil du
riechst? Leider nicht, aber ich kenne einige, die das machen, die das sagen, das ist ja auch eben am Blatt, das dann lesen und sagen, und dann probieren wir es nach und dann haben wir das Gefühl, dass wir schon was gelernt haben. Und das macht mich einfach total stolz, weil dann ist es nicht nur was, um quasi Knülle zu werden, sondern dann ist es was, was man als Getränk wahrnimmt und sich auch kurz damit beschäftigt. Und ich finde das eine Respektkundgebung auch dem Winzer gegenüber. Zum Beispiel dem Christian Stahl, der macht nämlich diesen Silvaner, den ich euch mitgebracht habe, aus dem Jahrgang 20, also ganz frisch, ein Gutswein vom Weingut Stahl aus Franken, und zwar aus Auernhofen. Da gibt es auch ein Hotel, da kann man heiraten, da gibt es so ein Pop-Up-Restaurant. Also allein, ich war noch nicht da, aber ich habe also schon Leute kennengelernt, die ganz davon geschwärmt haben. Ist richtig schön und gut gemacht. Und das ist ein junger Winzer und das ist ganz spannend. Der Vater hat bis in die Ende der 80er Jahre eine klassische Landwirtschaft gehabt und erst dann hat man sich entschieden und den Sohn relativ schnell auch mit ins Boot schon geholt, zu sagen, die Tiere gehen wir weg. Wir kümmern uns um den Wein. Ja, und deswegen ist also ein relativ junges Weingut noch, das Weingut Stahl. Der spielt auch mit dem Begriff Stahl natürlich irgendwie hart wie Stahl und so weiter. Gibt es auch ein paar Weine, macht sogar einen grünen Veltliner. Der heißt, glaube ich, Edelstahl. Ja. Und jetzt haben wir also diesen klassischen Gutswein, also den Einstiegswein Silvaner.
Edelstahl, total witzig, ne?
Das ist total witzig, Edelstahl. Sag mal jetzt, Michael, ja. Es ist ein fränkischer Wein, ja?
Ja.
Ja, und ich finde ja, Silvaner, es braucht ja so ein bisschen, um so einen Zugang zu finden. Das trinkt man ja nicht immer zum Essen, so ein Silvaner. Der kommt ja irgendwie an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Wie bist du denn drauf gekommen, jetzt uns einen Silvaner einzuschenken? Die Menschen trinken alle Grauburgunder, die trinken alle jetzt irgendwie seltsame Mischungen. Ich stelle gleich noch ein paar andere Weine hier vor.
Wo jetzt
Nicht wie Günther am Potsdam. Nein. Aber es wird ja so modern gemischt heute sozusagen. Dann gibt es zum Beispiel einen Grauburgunder mit einem Chardonnay oder es wird ein Chardonnay gemischt mit einem Sauvignon Blanc und dann gibt es einen neuen Titel da drauf und das heißt dann Blaue Stunde oder sonst irgendetwas.
Von Christoph Hammel, ja.
Ja, genau.
Also warum habe ich einen Silvaner mitgebracht? Ja. Reinhold, weil wir die Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich zum Beispiel jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Meinung über den Grauburgunder habe, aber das hat nichts mit dem Grauburgunder per se zu tun, sondern einfach, weil es mich im Restaurant nervt, dass aus Verlegenheit, aus Unkenntnis, aus Angst sehr häufig der Grauburgunder bestellt wird, um zu sagen, da gehen wir auf Nummer sicher, der tut nicht weh, nicht zu viel Frucht, nicht zu viel Säure, schmeckt schon jedem. Und ich glaube, dass die Weinwelt aber viel bunter und größer ist. Und dafür machen wir diesen Podcast. Und wenn sich Leute wirklich, ich muss mir das vorstellen, teilweise waren wir bis zu 2 Stunden und reden über Wein. Und da gibt es Leute, die das bis zum Ende anhören oder anschauen. Wenn man sich so die Zeit nimmt, finde ich, dann sollte man auch mal Dinge links und rechts vom Mainstream kennenlernen. Da kann man auch Grauburgunder mal haben, auf jeden Fall. Aber Silvaner ist eine für Deutschland sehr, sehr typische Rebsorte. Ja. Wir zeichnen den Podcast jetzt zum Ende der Spargelzeit auf hin. Gesendet wird, da ist der Spargel schon vorbei. Klassisch ist aber Silvaner etwas, was man schon gern zum Spargel auch nimmt.
Was ist diese Traube? Silvaner, erzähl mal was von der Silvaner-Traube, damit ich das ein bisschen kapiere.
Oh, das Besondere ist eigentlich, dass sie die Säure sehr, sehr gut transportiert. dass man also tatsächlich diese Frische, die Lebendigkeit und auch den Boden, für das Deutschland auch steht und dass Deutschland auch klimatechnisch ja sehr, sehr vielen anderen Ländern noch, Günther Jauch hat das selber ja gesagt, es ist jetzt perfekt an der Saar, aber wer weiß, in 30 Jahren ist vielleicht gar nicht mehr so toll und dann tun wir uns vielleicht schwer mit dem Riesling. Man sieht jetzt schon in Bordeaux, dass zusätzlich neue Rebsorten zugelassen wurden, weil eben die bisherigen Rebsorten irgendwann dann zu viel Alkohol transportieren, einfach es zu mächtig wird und man muss sagen, dieses Global Warming auch im Wein Einzug hält, sodass man einfach sagt, da, wo diese Rebsorte den Ursprung also hat, da kann das so verkehrt nicht sein. Und dann gab es immer Zeiten in den 70er, 80er, da hat ganz Deutschland geglaubt, ich muss Cabernet Sauvignon oder Chardonnay, weil das ist das, was die Welt möchte. Aber es geht vielmehr jetzt wieder in eine Richtung, dass man sich zurückbesinnt auf die Wurzeln, das können wir, das soll ein Silvaner können, was soll er können? Er soll eine gesunde Frucht haben, er soll eine gesunde Frische haben, er soll aber nicht zu opulent sein. Silvaner ist in der Regel immer etwas Leichteres, ja. Und dann sollte man im Idealfall auch sagen, okay, es ist ein sehr, sehr guter Essensbegleiter, weil Wein vor allem auch zum Essen gemacht wird. Und wenn du einen sehr aromatischen Sauvignon Blanc aus Neuseeland hast, wir sprechen oft darüber, ist sehr schwer, was zum Essen dazu zu machen, weil der Wein so laut ist und so dem Glas.
Aber das ist ja das, was ich mich ja nicht verstehe, weil warum da so weit in die Ferne gucken, ist ja alles okay, haben wir alles gemacht, weil es irgendwie so modisch war. Ich finde ja, dass gerade bei der neuen Generation der deutschen Winzer im Weißweinbereich unglaublich tolle Ergebnisse da rauskommen. Es gibt ja wunderschöne Sachen, da wird ein bisschen rumexperimentiert, aber auch ganz traditionell gedacht. Und ich finde die durchgehende Qualität für so einen Preis zwischen 6 und 12 Euro, was deutsche Weißweine betrifft, herausragend. Das ist also, ich finde
es. Gibt es ja auch eine besondere Rebsorte, die, glaube ich, sehr auch hervorsticht da in diesem Bereich, Reinhold. Vielleicht würdest du über die auch etwas länger sprechen wollen.
Nein, ich bin ja nun, weißt du, ich komme aus Twistring. Das ist ein kleiner Ort, eine kleine Enklave, 30 Kilometer südlich von Bremen. Und meine Eltern waren irgendwann in den Ende 60ern, Anfang 70ern einfach mutig und gönnten sich auch das erste Mal so ein bisschen Weißwein. Der war verdammt süß, aber der kam natürlich immer vom Rhein und immer Weihnachten wurde der rausgeholt. Also ich finde, das ist ja so eine Entwicklung, dass wir eine Generation sind, die, was jetzt Umgang mit Wein angeht, ja was dazugelernt haben. Das war ja ein Getränk, was bei uns früher nur in seltensten Fällen auf dem Tisch stand. Ich gehe mal ein bisschen gucken.
Ich wollte, jetzt geht er weg. Wieso geht er denn jetzt weg?
Weiß nicht.
Axel, wieso geht er denn weg jetzt? Der steht auf, ich gehe mal gucken.
Ich glaube, er holt Wein.
Er ist wieder. Axel, ganz kurz, wenn wir mal über diesen Wein, über diesen Stahl, bevor wir jetzt alle diesen Stahl versuchen. Ich rieche ihn und denke, Leute, Apfelsaft.
Ja, naja.
Oder, also, Axel, so ein bisschen Apfelsaft. So, es ist nicht so, dass ich jetzt in Ohnmacht falle bei dem Wein. Ich muss mal jetzt hier Wasser in den Wein kippen gerade.
Aber hast du als erstes schon mal gesehen und das, was ihr schon bemerkt habt, Axel, was wir auch kürzlich hatten, auch gerade beim Speedtasting, dass du sofort siehst, sehr junger Wein, eine gewisse Kohlensäure, es schäumt ein bisschen, ja. Du siehst richtig. Ja,
aber nicht so ganz hell, ne? Also irgendwie, also schon
ja,
etwas kräftigeres Gelb.
Genau, auf jeden Fall. Die Farbe ein bisschen intensiver schon, obwohl es auch kein Holzeinsatz ist, sondern nur im Edelstahltank ausgebaut. Diese Kohlensäure ist durchaus in der Jugend, wir haben es schon mal erwähnt, gibt ein bisschen Frische nochmal, eine Lebendigkeit, ist nichts Schlimmes, aber meistens so nach einem Jahr, anderthalb spätestens, ist die dann auch aufgebaut, verdunstet quasi, abgebaut, nicht aufgebaut. Man sieht auch in der Flasche dann quasi, dass da so eine leichte, Winzer spielen so ein bisschen, weil die Kohlensäure einfach eine gewisse Leichtigkeit nochmal zusätzlich suggeriert. Steht auf 12,5 auf dem Etikett, das wird schon auch stimmen.
Trotzdem finde ich, dem muss man den Jungs recht geben. Ich finde auch, dass es jetzt irgendwie kein Wein ist, von dem ich könnte mir vorstellen, zu einem gewissen Essen ein kleines Glas davon zu trinken. Ich wäre jetzt nicht bereit, länger einzusteigen. Zu sagen, zwei Gläser, drei Gläser. Nee, würde ich wechseln. Oder spucken.
Ja, also ihr habt ja schon in die Schublade gepackt. Ich will kurz nochmal drüber sprechen, was ich habe. Ich habe so eine leicht grasige Note in der Nase. Am Gaumen ist es doch ziemlich viel Steinobst. Also vor allem Pfirsich würde ich jetzt sagen. Also ein ziemlich saftiger Pfirsich, der am Gaumen da ist. Eine Säure, die ganz gut integriert ist. Der Wein wirkt auf jeden Fall ziemlich trocken. Nicht staubtrocken, aber schon relativ trocken.
Hat er trotzdem so was leicht Öliges dabei
noch? Ja, so eine leichte Cremigkeit auch. Ich glaube, das ist aber bewusst gemacht, dass es ein bisschen umgänglicher ist, also ein bisschen trinkfreudiger. Aber es ist schon an der Grenze. Also wenn es zu cremig wird, dann wird es sehr schnell behäbig und opulent und müde.
Ja, das, wenn es dann so Richtung Schwere von Chardonnay geht, dann gleich. Dann, nee, da kannst du ein Glas trinken. Dann ist gut. Sag mal, warum machst du das immer? Ich kenne auch viele Leute, die machen das die ganze Zeit. Was
hilft das? Man muss sagen, was du machst, das ist ja auch Audio. Also das, was er macht, ist das Schwenken, dieses permanente Schwenken, was einerseits natürlich ein bisschen Posing ist. Nein, was, das ist schon
eine Verlegenheit.
Genau. Nein. Stimmt, ja. Nein, tatsächlich ist es so, dass du die ganze Oberfläche des Glases damit auskleidest und natürlich deutlich mehr Aroma bekommst, wenn du das dann. Ja, genau. Ja, also der Wein kostet 12,90. Du hast es gerade gesagt.
Ja, ich hatte geguckt, 12,90. Das ist eine Menge Holz, Geld für diesen Wein.
Aber ich finde den super.
Finden Sie super?
Ja, ich finde ihn super. Also mich würde mal interessieren, wie viel...
Er ist dir nicht zu trocken, Axel. Er ist dir nicht zu trocken.
Nee, das wollte ich gerade fragen. Ich finde ihn auch gar nicht so trocken, ehrlich gesagt.
Was war die Frage, Axel? Sorry.
Wie viel Restzucker der hat?
Aber 2,5 Gramm Restzucker. Also das ist, viel, ne? Das ist nicht so viel. Nee, nee. Nee. Aber es ist auch nicht 1, irgendwas. Ne? Aber ich finde, er hat eigentlich eine ganz gute Länge. Ich finde, er kriegt da hinten raus so eine schöne Würze. Er bleibt auch ein bisschen haften. Also er ist nicht gleich weg. Das finde ich, ist schon eine gewisse Qualität. Und dann musst du dir vorstellen, ich hasse Menschen, jetzt ist die Spargelsaison vorbei, aber ihr könnt jetzt was lernen für die nächste Spargelsaison. Es gibt ihn nämlich nicht, den Spargelwein. Es ist entscheidend, wie was, ist es weißer oder grüner Spargel? Ist es mariniert? Ist es mit Butter? Ist es mit Hollandaise? Ist es mit Schinken, mit Schnitzel, nur mit Kartoffeln? Ist es roh mariniert mit Koriander? Oder von daher ist es entscheidend zu sagen, okay, der hat genug Kraft, da kann ruhig eine Hollandaise. Ich weiß, die meisten Menschen kaufen dieses Fertigding oder ist es zu auf oder funktioniert nicht die Hollandaise, aber essen tun sie es dann doch gerne. Aber eine Hollandaise passt dann gut dazu, weil der Wein eben so eine leichte Cremigkeit hat, jetzt nicht Butterigkeit, aber doch so eine leichte, diese Viskosität, die hilft ihm dann schon, dass er auch ein Essen, das ein bisschen kraftvoller ist, auch gut begleiten kann.
Also ich glaube, Spargelwein.
Zum Beispiel, ja, genau, alles.
Reinhold, was hast du denn eben geholt? Du bist ja eben weggegangen. Was hast du geholt? Ja,
ich wollte eigentlich den Spargel für heute Abend holen, bin aber dabei am Weinkühlschrank stecken geblieben. So, das sind diese Sachen, die ich ja irgendwie hier,
zack,
das zum Beispiel, dieser Mix.
Ja,
Christoph Hammer. Ja. Sauvignon Blanc.
Ja. Einer unserer nächsten Gäste auch. Oder
wieso, was steht da für eine Zahl? Ach, 2020, das ist der
Jahrgang.
Großartiger Mix, Lieblingswein meiner Tochter. Blaue Stunde, Obertitel. Ich dachte erst bei diesen Cuvées, bei diesen selbstkomponierten Sachen so, aber ein bisschen holunderig, schmeckt aber sehr, sehr gut. Es gibt, den habe ich noch nicht getestet.
Was kostet der denn?
Der kostet hier 7 bis 8 Euro. Das ist das Phänomen.
Wo gibt's den?
Christoph Hammel.
Ja, Christoph Hammel ist das. Den kriegst du überall.
Der ist ja demnächst bei uns im Podcast, Axel.
Ja, das weißt du noch nicht. Edeka, Rewe oder sonst wo gehen, wirst du kriegen. Und der hat andere hier, einen Tag am Meer, da dachte ich, wir so als norddeutsche Kinder. Ich habe den noch nicht aufgemacht, aber es ist natürlich auch ein eigener Mix. Das in dem Fall ist es ein Sauvignon Blanc, aber mal gucken, wie der schmeckt. Ob der.
Aber weißt du was, das ist ja das, was wir gelernt haben jetzt. In dem Moment, also Michael, du verbesserst mich wie immer, in dem Moment, wo der Sauvignon Blanc drin ist, ne? Soll ich dir sagen, wonach er dann schmeckt? Nach Sauvignon Blanc. Da hat mal der Erik Manz, irgendein Winzer hat mal gesagt, er sagt zu unseren Leuten im Keller immer, stell dich nicht neben das Fass mit dem Sauvignon Blanc, weil dann schmeckt hier alles nach Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc beherrscht alles, da muss man echt vorsichtig sein.
Markus Schneider hat es gesagt tatsächlich.
Markus Schneider hat es gesagt,
einen sehr bekannten Sauvignon Blanc macht. Christoph Hammel macht auch, ich glaube, ein grüner Veltliner ist Rock Me Amadeus. Also es gibt, die Weinwelt ist einfach sehr, sehr bunt, klar. Und die Ausstattung ist auch wichtig. Christoph Hammel war mich vor ein paar Wochen besuchen und wir haben nur über die Weine gesprochen. Also er hat gesprochen.
Warum weißt du da nicht Bescheid, wenn der in der Stadt ist? Wir wollen mal vorbeikommen.
Ja, super, super Typ.
Also, Rainer, du bist eingeladen.
Ja, sehr gern. Ist es ein junger Typ? Ich finde es interessant, was er da macht.
Er sieht ein aus Freak, wie also ein Wurzelsepp, also er hat so einen Bart wie quasi der Sepp Forcher, wer österreichische Volksmusik kennt, so schaut er ein bisschen aus. Super Typ, sehr sympathisch, kann perfekt österreichisch, wirklich, weil der hat in Wien gelebt, der hat eine Klosterneuburgische Schule gemacht.
Aber Michael, aber die Weine, hast du die Weine probiert?
Ich habe die Weine probiert. Reinhold, ich lade dich ein, ich habe 14 Weine von ihm da, wir probieren zusammen.
Ja, das mache ich gern vorbei, weil ich finde das, was er macht, ganz interessant und ich finde es für den Preis.
Ja, nur was ich sagen möchte, ist, dass er einen Wein hatte, das hat er uns Markus Schneider auch erzählt und den hat er Grauburgunder genannt und es hat ihn keiner getrunken und dann hat er ihn eben einen Tag am Meer oder so schön wie die oder die Blaue Stunde und dann geht das durch die Decke und er war, also wir sind ja auch da, dass wir Sachen sagen, okay, von außen kann ich nicht erkennen, ist ein guter Wein oder ein schlechter Wein. Ja, deswegen wollen wir denn darüber sprechen. Die das Marketing-Technisch nicht so drauf haben, Marco Schneider zur Perfektion, ja. Aber das ist schon auch nicht unentscheidend. Aber was machst du, wenn du vor einem riesen Regal stehst mit 1000 Flaschen? Entweder hörst du unseren Podcast oder du machst so ein bisschen auf Glück und dann findest du aber nicht mehr, weiß gar nicht, wie da, die hören sich ja teilweise Österreicher Ländchen und gibt ja großartige Weine, die sich anhören nach irgendeiner Geschlechtskrankheit, die du gar nicht trinken möchtest, ja? Nach so alten Lagen, so gibt's ja da Katzenbuckel und weißt da, wo man sagt,
Gröbernackt so, Arsch!
Kröver-Nackt-Arsch zum Beispiel. Und von daher sind wir auch im Podcast da, um so einem Winzerhof Stahl ein aus meiner Sicht sehr, sehr sauberer, geradliniger, schöner Silvaner, wenn mich jemand fragen würde, wie schmeckt Silvaner, wäre das für mich ein ziemliches Aushängeschild zu sagen, jawohl, so schmeckt Silvaner, weil eben nichts dazu, nichts weg, sondern die Traube für sich gelten hat lassen, mit einer ordentlichen Länge. 12,90 ist auch nicht ganz wenig, aber das ist schon
Reinhard etwas, was sich mal Reinhard geht schon wieder.
Er hat irgendwas Bitteres oder irgendwie so eine Grapefruit oder irgendwas.
Nee, ich mache ein bisschen Tempo.
Ich habe Grip hat oder sowas.
Kann das sein? Reinhard hat noch Nachfolgetermine. Hat noch Nachfolgetermine. Ja. Wir müssen hier Basso.
Das ist der zweite. Wir müssen kurz über die. Ja, das ist der zweite, aber kurz über Axels Frage. Das habe ich auch sowas Leichtes. Wenn man das als Grapefruit nimmt, ist es, finde ich, immer das Schönste, weil es bezeichnet, dass es etwas leicht Zitrisches hat und trotzdem so ein bisschen ein Grip, was Herbes. Ne? Was ein bisschen vom Tannin sein kann, von einer längeren Maischestandzeit. Was aber wichtig ist, gerade bei Basisweinen, wenn die das nicht haben, dann sind sie nämlich noch viel langweiliger. Also wenn du nicht irgendwie hinten raus noch etwas hast, was dich ein bisschen packt, dann ist der Wein in 3 Sekunden vergessen und du weißt gar nicht, was du überhaupt gerade im Mund hattest. Und das hat er. Das ist sehr gut, Axel. Schön. Ja, gut. Danke. Sehe ich auch so.
Ja. Und schön. Gefällt mir.
Also mach jetzt, was haben wir? Warum ist Axel hier in diesem Halleluja für 4 Kerle hier verschrien als reiner Biertrinker? Das ist auch so ein Marketing-Trick, der dann ganz überrascht plötzlich.
Es ist ein Marketing-Trick. Ich kann es ja mal auflösen. Ich bin eigentlich, ich habe einfach keine Ahnung von Wein. Wir wollten das irgendwie auf eine charmante Art und Weise kenntlich machen.
Geht das schon wieder los?
Ja,
das war doch vor einem.
Axel ist unser Number One Sympathieträger.
Was?
Das war vor einem Jahr.
Unser Number One Sympathieträger. Weißt du, aber dadurch kann ich halt die Fragen stellen, die keiner sonst stellen kann. Zum Beispiel.
Was sind die beiden?
Nebenbei noch ein Bier.
Was ist der Unterschied zwischen Riesling und Weißburgunder oder sowas?
Nee, du hast zwei Standardfragen, Axel. Erstens.
Was kostet der? Aber das hatten wir jetzt ja schon.
Und wie viel Gramm Restzucker ist dazugekommen?
Weil du ja so ein. Ja, das ist ja schon.
Und da, Reinhold, da hatten wir einen wunderbaren von Erik Manz, das muss man mal sagen, weil der in diesem großen Podcast nicht vorkommt, von Erik Manz ein Riesling-Kabinett für 12,90. 9% Alkohol, 9%? 9%? Eine Sensation. Also wirklich, trinkst du so weg und hörst nicht auf zu trinken. Also, aber jetzt, der zweite kommt aus, ich schätze, es ist Bunyan.
Und zwar aus dem... aus dem Nordwesten Spaniens. Aussprechen tut man das, weil viele sich so ein bisschen schwer tun. Ist ganz in der Nähe von Santiago de Compostela. Also wer mal den Jakobsweg gegangen hat, der kommt vielleicht da vorbei. Rías Baixas, so heißt die Region, die DO. Und da wird vorwiegend die Rebsorte angepflanzt, Alvarinho. Ja, und das passt auch zu dem Essen in der Region. Sehr viel Seafood, sehr viel leichte Küche, sehr viel auch roher Fisch als Ceviche serviert. Und das ist auch aus dem Jahrgang 2020, auch klassisch wieder, dass das keinen Schraubverschluss hat. Das ist Spanien, Italien immer noch relativ schwer für Basisweine. Aber das ist schon ein bisschen wertiger, hat auch schon ein bisschen mehr Alkohol, also ist ein bisschen kraftvoller schon.
Ist eine autochtone Rebsorte.
Autochtone Rebsorte, die man sagt, die so von Mönchen im 13. Jahrhundert da nach Galizien, tatsächlich, mein Heimatort ist Galizien in Österreich, mit 2 L und Z, das ist die Region Galizien hier, und unsere Kirche wurde gebaut von im 13. Jahrhundert auch, 1234 glaube ich, von Pilgern aus Santiago de Compostela, und deswegen heißt unsere Gemeinde, 1700 Einwohner, meine Heimat Galizien, also da schließt sich der Kreis.
Reinhold, warst du auf dem Jakobsweg oder hast du
irgendwas mal gemacht? Nein, nicht gemacht. Ich habe Alpenüberquerung gemacht und so ein Zeug, so eine Woche von Oberstdorf rüber nach Meran und so. Aber ich glaube, es ist Was den anderen Weg betrifft, es ist immer noch überbevölkert. Also ist, man geht sich da, trampelt sich, höre ich immer, da doch gegenseitig auf die Füße. Aber kommen wir zurück zum Wein. Ich meine, das ist einer meiner Lieblingsweine hier.
Nein.
Ja, ich kenne den seit vielen, vielen Jahren.
Krass, und, ach, wie cool. Ach, wie schön.
Ja. Und es ist natürlich so, dass bei der Albarino-Traube du mit großer Zuverlässigkeit irgendwie immer ein Treffer landest. Es gibt also da mehrere Exemplare, die aus dieser Region kommen, was die Baixas betrifft. Das gibt sozusagen noch Terras Gaudas, ist ein sehr beliebter Wein in Spanien, also die lustige, die fröhliche Erde. Und dieser Pazzo Señoranz ist wirklich ein herausragender Wein. Ich weiß, was kostet er hier? 12, 13 Euro, sowas?
13,90, genau.
13,90, ja. Kriegst du in Spanien ein bisschen günstiger, kriegst du auch für 11 oder so weiter. Und ich finde, dass diese Albarino-Traube, gerade was eben beschrieben zu Fisch und so, großartig ist.
Und aber das, Michael, das hast du jetzt gewusst. Da hat irgendeiner geplaudert, hat gesagt, nee.
Aber was wünscht sich aus, diese Albarino-Traube, Reinhold?
Es ist komisch, es ist für mich natürlich, wenn ich in Spanien bin, irgendwie etwas, wo ich immer ins Regal gucke. Die kriegst du jetzt nicht in jedem Supermarkt, aber du kriegst ihn beim Weinhändler. Und es ist das erste Mal, dass ich den überhaupt in Deutschland trinke, in Hamburg. Hier habe ich den gar nicht.
Und wie ist das hier, ihn zu trinken?
Es ist anders. Es fehlt irgendwie, das Wasser spült nicht an, irgendwie die Luft ist nicht da. Ich war eben ganz überrascht und dachte beim ersten Stück, das ist der Wein, den ich so liebe. Aber mal gucken, wird gleich noch kommen.
Ich finde den ehrlich gesagt auch echt sehr, sehr gut. Also ganz anders als den ersten fand ich, ich fand es ein bisschen... Also egal, er ist weg. Aber ich finde den jetzt irgendwie auch völlig überraschend und mit einem ganz anderen, so mit einem Geschmack, den wir so noch nicht hatten, diese Traube.
Ja, das liegt an der Traube, das Albarino ist ja eine Traube, die hier so nicht auftaucht. Und du kriegst mal, wenn du zum Spanier gehst und es explizit bestellst, wird er dir vielleicht einen bringen. Aber deshalb ist es für uns eine Überraschung.
Ich habe so eine leichte Exotik, so ein bisschen... vielleicht Ananas, so junge Ananas, keine Dosenananas, was Zitrisches auch, also dieses Zitruszeste und was er eben hat, und das ist immer so mega, ich zeige das immer mal hier an den Seiten, es hat so eine Salzigkeit, es fließt hinten zusammen, es ist auch eine gewisse Nähe zum Ozean und das ist natürlich was richtig, was Schönes, was auch zum Essen immer gut passt, sobald du dieses Salzige hast, passt das immer zum Essen und das ist...
Aber genial, das Ding! Und die sind alle so... Reinhold, aus deiner Erfahrung.
Ja, es gibt du kannst, wie gesagt, bei Albarino kriegst du auch für 8 Euro, 7 Euro großartige Weine. Also der beliebteste, der kostet ein bisschen mehr, 13, 14 Euro, ist der Terras Gaudas, den du überall bekommst. Aber heißt nicht nur lustig, sondern es ist auch wirklich ein großartiger Wein. Und ich finde, bei Albarino kannst du nicht viel verkehrt machen. Und ich finde es großartig beschrieben, Michael, gerade. Dieses Zitroneske hat mir gefallen als Begriff, aber diese Ananasnote, die hat mich gar nicht irgendwie, ich wusste, da ist irgendetwas, ich hätte es gar nicht formulieren können. Und das ist hier runterrin. Das ist ja auch die Frage, wo macht der Wein was? Das finde ich ja beim Wein ein Phänomen. Wie tief geht das? Ist hier noch ein Geschmack zu finden? Ja, das ist ja...
Sehr gut, ja. Auch Mensch, und leidenschaftlich. Also Reinhold, du bist ja perfekt. Du gehörst in unsere Branche. Also Lars und Axel auch.
Ich habe da nicht so was geerbt wie der Günther, der da so Familie ist. Würde ich wahnsinnig gern machen. Wahnsinnig gern. Ich muss wieder Günther dringend besuchen. Wir haben vor kurzem telefoniert. Ich muss mir das nochmal erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Also jetzt selbst Winzer zu sein, ein Gut zu haben, wie er es hat, großartig.
Ist schon cool. Und
wonach riecht der für euch, der Wein?
Sag du mal.
Ja, ich hatte irgendwie gedacht, also irgendwas hat mich sofort irgendwie angesprungen, als ich gerochen habe und dachte, irgendwie Himbeere, das rieche ich jetzt irgendwie nicht mehr, aber ich habe auch schon getrunken.
Weißt du, was ich gerade habe jetzt? Was dieser denn? Grüne, golden, delicious Apfel. Also nicht, nee, also der gelbe, also oder zwischen
oder der rote.
Granny Smith heißt der grüne. Granny, wobei ich gerade an Granny Smith gedacht habe. Granny Smith Apfel. Oder vielleicht ist es, ja.
Ja.
Das habe ich. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Maracuja, also Passionsfrucht, aber auch wie wenn du nicht dieses künstliche Maracuja-Schorle, sondern wie wenn du eine Maracuja wirklich aufmachst und da reinlegst. Also dieses ganz natürliche, nicht süße.
Aber du hast ja dieses Maracuja, weißt du, und du hast am Ende dieser unglaubliche Salz, dieses unglaubliche Salz am Ende. Und das bleibt so, das ist wieder dieser, als ob du, das bleibt so lange. meine ganze Zähne sind betäubt. Das Ding ist irre. Das finde ich wirklich, also ich will jetzt nicht Reinhold schmeicheln, aber ist wirklich, also ich kannte das ja vorher nicht. Alba, ich bin nie auf hier nicht im Laden, bin, sag ich, Albarinho, sag ich, komm, gib mir einen guten Riesling, aber das ist wirklich top.
Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, und er trägt auch die Säure gut mit. Man neigt ja oft dazu zu sagen, Spanien, Italien, keine Säure, ist nicht ganz so richtig. Also da kann es schon, wenn es eine ordentliche Differenz zwischen Tag- und Nachttemperaturen gibt, dass die Trauben wirklich regenerieren, dann kann eine natürliche Säure auch erhalten bleiben, die diese Frische dann auch mitgibt. Der Wein ist nicht ganz leicht, muss man auch dazu sagen, aber das hilft natürlich halb, hin. Ja. Ja, aber es hilft natürlich, einen guten Ausdruck zu haben, ne? Und man muss ja sagen, gerade wenn man in Hamburg lebt, die milden Sommerabende, die sind rar gesät, und das ist trotzdem ein Wein wirklich für die warme Jahreszeit, auch aus meiner Sicht, um zu sagen, der aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Das kann man nicht anders sagen. Also ich mag es selber, und tatsächlich, es gibt, Henrik Thoma war uns vor kurzem Besuch in der Hanse Lounge.
Der war immer vor kurzem bei euch, oder?
Nein, das ist nicht lange her. Also, das ist so geil, dass er in jeder Folge, Henrik Thoma war vor kurzem in der Hanse Lounge, weißt du? Es kommt immer.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall.
Ist auch cool. Ich finde es gut.
Mika, mein
Sohn. Mika Häkkin.
Mika Müller, aber halber Finne. Und dann macht er so eine Blindprobe, heißt das. Da war er schon bei Cornelia Poletto und bei anderen auch. Und dann haben wir tatsächlich einen Albarinho aus dem Rias Baixas bekommen, den er vertreibt, mit 12 Alkohol, ein 220er, ein ganz junger Wein. Und wir sind mit so ein bisschen Hilfe, kann man nachschauen, auf seiner Seite eigentlich auch ganz gut draufgekommen. Also wir haben uns nicht blamiert, es gibt mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und da habe ich mich auch drüber gefreut, und auch deswegen hatte ich so im Hinterkopf, eigentlich müsste man das auch wieder haben. Also das ist jetzt ein Zufall. Ich freue mich, Reinhold, dass ich da ins Schwarze getroffen habe. Und ich freue mich euch Jungs auch, dass ihr den Wein auch
mega
feiert. Also ist auch
mega.
Cool,
ne? Ja,
echt toll. Und autochthone Rebsorte, das nochmal, das heißt, dass es die nur dort gibt? Oder?
Genau, das ist eine Rebsorte, die quasi für diese Region, man muss immer dazu sagen, das ist so erst wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, dass der Trend immer mehr dahin geht. Ich meine, Korsika hat, glaube ich, allein 50 autochthone Rebsorten, aber das ist historisch bedingt auch über die Medici aus Florenz, das ist dann nach Korsika gekommen, dass die Leute mehr und mehr verstehen, okay, den 300. Chardonnay, der nach nichts schmeckt, nur nach Holz, indem ich es reinpacke, der aber überall auf der Welt wachsen könnte, das braucht die Welt tatsächlich nicht mehr, sondern was ist aus unserer Region? Und das Schöne ist auch, dass ja meistens das Essen ja auch mit dem Wein einhergeht. Das heißt, in dieser Region, wo der Wein herkommt, dann in der Pfalz, wo der Riesling sehr viel Säure, da gibt es eine Wurst und einen Saumagen, und das passt ja perfekt auch zu diesem Wein, und das hilft, das auch zu verdauen, und so ist es genau in dieser Region auch. Ja, cool.
Sag mal, Reinhard, Rebsorten, die noch nicht definiert sind. Die noch nicht namentlich richtig definiert sind. Ich kenne von eine Geschichte eines deutschen Winzers, der eine starke Beziehung immer zu Portugal hatte, und dann hat die portugiesische Regierung ihn irgendwann beauftragt, nochmal weitere portugiesische Rebsorten zu definieren, hat sich die Mühe gemacht, ist mit seiner Familie dorthin gegangen, hat vom Land Portugal dann tatsächlich aus Dankbarkeit für diese Tätigkeit ein ganzes Weingut bekommen, das er dann selber geschenkt bekam als Dank. Und dessen Aufgabe war tatsächlich nochmal unbekannte oder noch nicht definierte Rebsorten klarzumachen und dafür zu sorgen, dass sie tatsächlich betitelt sind und entdeckt sind. Gibt es sowas noch? Gibt es Rebsorten,
die... Naja, es gibt also ganz, ganz häufig und sehr, sehr präsent tatsächlich auch oft Missverständnisse, dass man glaubt, ich sage jetzt mal, das ist ein Merlot, dabei ist es gar nicht so, ja, oder das ist ein anderer Klon. Es gibt ja auch, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Riesling pflanzen, da gibt es 1000 verschiedene Rieslings. Also kannst du nicht sagen, ich gehe in den Winzerbedarfsladen und sagst, moin, ich hätte gern Riesling, sagt er, ja, das ist ja lustig, ne? Und damit kokettieren ja auch Winzer, dass sie sagen, ich habe da von der Domaine Romani Conti Burgundertriebe bekommen und die bei mir eingepflanzt, weil die dann besser sind. Und es gibt eben auch ganz, ganz viele Rebsorten, deren Herkunft man gar nicht genau weiß, wo man immer der Meinung war, das wäre Weißburgunder zum Beispiel, und dann ist es tatsächlich das gar nicht. Und es gibt aber tatsächlich auch in jedem Land, auch jetzt Geisenheim ist bekannt in Österreich, Klosterneuburg in Österreich, Geisenheim in Deutschland, quasi auch so Weinbauschulen und Unis und so weiter, die sich damit beschäftigen, nur um zu sagen, wo ist mit welcher Rebsorte was verwandt, wie könnte das die gleiche DNA sein, und um das überhaupt zu definieren. Und dann gibt es auch in der Toskana gibt es unzählige autochthone Rebsorten. Punitello ist eine, dem Sangiovese dann schon verwandte, aber doch eigenständige Rebsorte. Und dann versucht man das eben zu erhalten. Und einzelne Winzer machen das dann.
Sangiovese ist eine völlig eigene Rebsorte.
Ne? Genau, aber dieser Punitello ist quasi ein Cousin des Sangiovese, aber dann doch eben eben kein, ja, kein Sangiovese, aber da können wir gleich nochmal über die, bei dem Montepulciano sprechen.
Ja, das ist auch. Aber das finde ich bei Sangiovese interessant, weil das finde ich, hat manchmal, wenn es pures Sangiovese ist, eine Klarheit bei dem Roten, das ist großartig, finde ich.
Ja,
das
aber sehr oft auch schon sehr, sehr einbeißend, ne? Also
gerade ja, Sangiovese
sind, ja, ja, das ist schon zum Kauen, ne? Also chewy.
Ja. Ich hole mal die nächste Puddel hier.
Man merkt schon, ja, dass ihr, man merkt schon, dass ihr eine Generation seid. Axel, du hattest eine Frage, darf ich dir
sagen? Ja, ich
Frage
wollte wissen, ob Michi so eine kleine Fibel hat, wo er zu Hause immer nochmal irgendwie so nachguckt und jeden Abend übt. Also hast du es
drauf? Ich habe zahlreiche Weinbücher. Nee, habe ich ja nicht alles drauf. Zahlreiche Weinbücher, weil es mich auch interessiert. Das Thema ist aber einfach auch so groß und so komplex und man muss auch immer wieder am Laufenden sein und man geht da selber viel zu Verkostungen, wo man eben auch sehr viel lernt und versucht das alles aufzunehmen. Und
Michael kennt sich ja leider auch aus. Wir müssen aufpassen, habe ich vorhin schon gesagt, im Vorgespräch, dass er uns nicht, weißt, das ist so ein bisschen, dass wir nicht diesen Linda Zervakis-Effekt kriegen, weißt du? Zack, ist er bei ProSieben. Was? Und das müssen wir halt verhindern. Das müssen wir halt verhindern.
Genau.
Das müssen wir halt verhindern.
Zu Sat.1.
Kurz halt.
Zu Sat.1. Ganz
woanders. Da müssen wir.
Aber kannst du einen Weinbruch empfehlen, Michi? Nur, wo wir gerade dabei sind.
Das wurde ich schon öfter gefragt. Weißt du was? Wir machen mal, wenn wir eine Serie machen, auch.
Du empfiehlst bitte kein. Juni, ganz kurz. Du empfiehlst bitte kein Weinbuch, wo wir gerade ein Weinmagazin rausgegeben haben, das die etwas
andere 100 Einführung. Weintipps.
Genau. 100. Und von wem? Von Michael. Kutay, das war jetzt richtig.
Nein, Kutay.
Einfach Kutay.
Kutay.
Ich freue mich so auf die dritte Flasche, weil ich finde, ich freue mich jetzt so, dass dieses Albarino, dass wir durch Reinhold dieses Albarino entdeckt haben. Das ist mega. Da werde ich heute Abend schon wieder auf der Terrasse sitzen. Oh, wir hatten. Noch nicht. Die Nachbarn wollten die Nachbarn wollten sich heute mit uns treffen und wir hatten keine Lust.
Die neuen Nachbarn?
Die alten Nachbarn. Ich habe gesagt, ich habe einen Weinpodcast mit Reinhold Beckmann. Der geht von 8 bis 22 Uhr. Reinhold, es wäre wichtig, dass du heute keine Live-Sendung oder.
Der hat so eine belastbare Leber. Der geht irgendwie 4 Stunden. Der
Aber ich finde, diese Flasche, die sieht schon so cool aus, dass ich mich, seit sie geliefert wurde, habe ich mich gefreut auf diese Flasche. Aber habe jetzt extremste Erwartungen. Du hast gesagt, du hast zwei Weine, die du kennst. Der ist es nicht wahrscheinlich, sondern nachher Reinhold der Rote. Den Roten kennst du auch noch.
Ja, den Roten kenne ich.
Genau. Mhm. Und hier Rosé.
Mhm. Rosé, Chateau, ja. Chateau Grand Moulin, da steht noch Cuvée Prestige drauf. Das hilft wahrscheinlich beim Verkauf, was da genauso prestigemäßig drauf ist. Weiß ich nicht, aus dem Languedoc, aus Südfrankreich. Die Rebsorten sind Syrah, Grenache und Cinsault, typische Rebsorten eigentlich auch. Mm. Wir hatten vor kurzem auch einen Rosé, wo wir das vorgestellt haben. Diese bauchige Flasche, muss man immer schauen, ob die auch in das Kühlschrankfach hineinpasst. Das kann manchmal ein bisschen tricky sein, sonst muss man eben den Korken wieder...
Kommt zu den Bierflaschen.
Ja, kann also... Wenn man einen Kühlschrank hat, ne, ich kann nur sagen, wenn man jetzt gerade umzieht und sich einen neuen Kühlschrank, dann kommt auch gerne mal ein Anruf. Guten Tag. Geschirrspüler und Kühlschrank... Nicht lieferbar. Aber wir hoffen, so Ende August.
Was ist so? Anzeigen.
Ende August, du kriegst ja gar nichts mehr. Du kriegst ja also
keine Fahrräder mehr, du kriegst keine Hunde mehr und jetzt kriegst du auch keine Kühlschränke mehr?
Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, alles nicht da.
Was ist die Begründung?
Es geht immer um Corona und das ist natürlich immer dann höhere Gewalt. Ich glaube, höhere Gewalt sagt immer jeder, damit er nicht irgendwie selber was, aber das ist irre. Es ist bei ganz vielen Sachen, es geht bloß es sind Lampen, es ist eigentlich alles ist irgendwie nicht lieferbar. Heizkörper.
Die Gitarristen haben es da nicht so einfach, Lars. Ich war jetzt hier Number One um die Ecke und so bei Thomas Walbier und sagt, pass mal, ich würde ganz gern die und die Gitarre und so. Ich dachte, Reinhold, kannst du vergessen im Moment? Die haben noch nicht mal Holz in Amerika, um irgendwie die Gitarren zu machen.
Ja.
Ich dachte, das reduziert sich tatsächlich hier bei uns auf keine Hunde, keine Fahrräder mehr. Aber es ist dann tatsächlich ein bisschen ein größeres, globaleres
Problem. Aber Hunde gibt es auch gerade nicht, weil so viele Hunde in der Corona-Phase...
Ganz so große Hunde kriegen, natürlich, weil sie natürlich Tröster waren, die Hunde in der Corona-Zeit. Es gibt nur... sagen die Hundeverkäufer, schlimmer Begriff, aber das ist große Hunde kannst du kriegen, aber die kleinen Hunde sind alle weg. Nicht einfach.
Die kommen wieder.
Das ist ein interessantes Thema fürs Blatt.
Ja, absolut, absolut. Ja? Michael, also, wir haben dich unterbrochen. Also, Prima rein. Ich finde, der riecht sehr gut, Michael. Der riecht, oder bin ich jetzt, ich bin von diesem Albarino jetzt, glaube ich, so drauf, dass du mir jetzt alles vorstellen kannst. Und ich denke,
ich bin geil, so drauf.
Der Albarino.
Also, okay. Ich mag erstmal schon die Farbe, weil ich mag, wenn Weine, das ist ja gar kein Rosé, das geht ja eher in so ein ganz Kupfer, helles Kupfer, Gold hinein, also nicht in dieses schrille Pink oder so. Das mag ich, weil es immer so elegant ist dann die Farbe. Und ich selber bin kein großer Rosé-Trinker, aber permanent der mich gefragt, mach doch mal mehr Rosé, bring doch mal mehr Rosé. Und immer ich ein Rosé eigentlich ganz gut finde, dann bringe ich ihn mit. Ja, so ist es auch bei dem hier. Weil ich finde, was du hast, ist eine sehr, sehr gute Balance. Davon lebt der Wein. Also Zucker, Säure, Frucht. Es ist nicht kitschig viel Frucht. Ja, die ist da. Es ist angenehm. Ich glaube, das ist kein Wein, wo man sich noch Jahrzehnte später dran erinnern wird. Aber es ist ausgewogen. Und das ist eigentlich die große Kunst, das so hinzubekommen, dass man einfach sagt, ja, das ist balanciert. Das ist es primär. Fruchtig ist es gar nicht. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Johannisbeere. Daran habe ich kurz gedacht, an rote Johannisbeere einmal. Und sonst diese üblichen Verdächtigen, aber eher zurückhaltend. Also die Nase ist auch nicht so laut am Gaumen. Es ist so plätschert so dahin. Das ist jetzt nichts mit Höhen und Tiefen, sondern das ist einfach nur gut gemacht. Der Wein kostet 11,90 Euro. Das ist ein guter, ordentlicher Rosé aus Südfrankreich. So würde ich es.
Reinhold ist sehr still geworden.
Ja, ich denke, es ist nicht so meine Begeisterung. Also, aber es liegt daran, dass ich bin auch kein Rosé-Konsument. Und wenn Rosé, dann muss es irgendwie, ja, dann muss es was Besonderes sein. Da gibt es in Frankreich natürlich ein paar Rosé-Ausgaben, die so außerordentlich sind, so exzeptionell sind. Und das, finde ich, ist er nicht. Der ist mir zu beliebig. Der ist mir zu mittendrin. Und du hast das mit der Farbe ja schön beschrieben, die schöne Farbe und all das. Ich finde, es gibt ja gerade in der etwas dunkleren Tönung und vielleicht mit nicht so viel Süße in Frankreich in bestimmten Ecken Rosé-Ausgaben, die sind hinreißend. Die sind wirklich ein kleines Geschmackswunder. Und mir ist das zu sehr, wie gesagt, mittendrin zu viel Süße und Tick zu beliebig.
Fragen wir die Süße. Zu viel Süße, Axel, dann müsstest du ja schmecken. Zu viel Süße?
Ja, ich mag den. Also ich verstehe schon, dass er, also beliebig verstehe ich vielleicht irgendwie auch, weil er jetzt nicht in irgendeine Richtung geht. Mhm. Aber ich mag das irgendwie, also ich könnte mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und was essen würde. Und einfach ein leichter Wein, der mir gefällt. So. Mhm. Und das mag ich.
Aber jetzt tatsächlich, ich finde auch Restzucker. Na, also ja. Analytisch gesehen ist der nicht süß. Ich finde
nicht süß. Mhm. Okay, ja. Okay. Wie viel Gramm hat der?
2,3 Gramm oder so. Also, ja, genau, aber es geht ja darum, das eine ist, was analytisch ist und das andere, was das Empfinden ist. Das ist genauso wichtig. Deswegen würde ich mich jetzt, das ist ja von dir ein ganz neuer Splin, Axel, dass du dich da so auf diese Gramm Restzucker zahlst. Weil mich nervt das in einem Restaurant, wenn jemand sagt so, was hat der 14 Alkohol? Das kannst du nicht. Ich sage, ja, probiert es mal. Es gibt 14 Alkohol, der ist komplett eingebunden, schmeckt nicht alkoholisch. Und es gibt 12 Alkohol, wo du denkst, so, Alter, ich bin voll bitter, ich schmecke voll den Alkohol. Cool. Also von daher.
Wieso weißt du das eigentlich immer mit diesem Restzucker? Steht das irgendwo drauf? Oder?
Na, das steht tatsächlich nicht drauf, aber ich versuche mich dann schon vorzubereiten auf die Weine, die wir haben. Das wüsste ich jetzt sonst auch.
Ich glaube, Michael rät das. Michael sagt einfach, wir können ja.
Wie lange Restzucker. Bereitest du dich vor für einen Weinpodcast?
Ja, eine halbe Stunde.
Wow.
Schlecht. Das ist, guck mal, aber der Reinhold geht schon wieder und sagt, weißt du was, ihr könnt mich mal mit eurem Rosé, der schmeckt mir gar nicht. Da kann man sich diese Bilder da im Hintergrund mal angucken.
Ja, ich frage mich auch, das müssen wir gleich mal fragen, das Regal da links, weißt du?
Das Regal da links, würde ich sagen, was ist das?
Sind das CDs oder?
Sind CDs.
Na, keine CDs, bitte.
Was sind das?
Hier?
Ja.
Schallplatten.
Ja.
Sag mal ganz kurz mal, Reinhold. Wie hoch ist denn das?
Reinhold, das muss er sich mal anschauen.
Ganz kurz, das ist ja irgendwie.
Oi.
Oh, aber nochmal ganz kurz.
Sag dir mal eine Platte, die du möglicherweise noch kennst.
Ina Hagen.
Ja, die erste Platte. Großartiges Ding, großartiges Stück. Ich weiß nicht, ob du diese kennst.
Bisschen höher?
Bisschen höher.
Ah, Bob Dylan.
Und? Ja, Bob Dylan, New Morning ist das.
Wow.
Jetzt kommt das Ratespiel. Jetzt müsst ihr wirklich zeigen.
Doch, ich weiß, kenne ich, scheiße.
Jimmy Eat World.
Nee, das ist King Crimson.
Ah, okay.
King Crimson. Ja, aber charismatischer Gitarrist Robert Fripp. Ohne den Gitarristen Robert Fripp hätte zum Beispiel David Bowie nie sein Stück Heroes in den Berliner Hansa-Studios hingekriegt. Der hat da, glaube ich, 25 Gitarren drauf gespielt, bis der Klang endlich so da war. King Crimson, große, große Band, dank Robert Fripp.
Oh, aber Rainer, wir müssen mal...
Am Saxophon übrigens. Mel Collins hat wo gespielt, jahrelang?
In der Hansa-Theater. Der
Harald Schmidt Show.
Ah.
Sag mal, aber wie kommst du da oben ran, wenn wir da eine Platte
ganz kurz, wollen? Das muss ja irgendwie
eine
Enttäuschung sein.
Ich weiß. Ab und zu kommt Lou vorbei, mein Kumpel Lou Richter. Lou ist gefühlte 2,10 Meter, ja. Alter Basketballfreak und so weiter. Der sortiert das dann ein und holt die LP dann.
Aber wie hoch ist denn die Decke da? Das sind doch 10 Meter.
Ja, das sind nicht 10, aber es ist relativ hoch. Ich wohne ja in der Fabrik hier. Es ist ja nicht so, ich wohne ein bisschen anders.
Aber das ist irre, wenn man sieht, man kann es ja auf YouTube sehen, für die es nur hören, aber es ist irre, wenn du gehst, hat man das Gefühl, wie heißt dieses von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer? Kennt ihr diesen Scheinriesen? Du wirst immer kleiner und man hat das Gefühl, dass du nur aus dem untersten Fachtel was nehmen kannst.
Ja. Das ist total cool, ey.
Also sag mal, Deckenhöhe ist dann aber 8 Meter? Oder was ist das? Oder
nein, 6 Meter? Das ist untertrieben. Also das ist untertrieben. Nein, ist Quatsch. Es ist alles relativ normal, aber es ist hoch. Es war mal, glaube ich, eine Guss. Hier wurde mal richtig gearbeitet. Es ist eine ehemalige Fabrik, in der ich wohne. Mehr Informationen gibt es jetzt nicht, Lars. Du kommst mal vorbei.
Aber das ist irre, weil wenn man das sieht, denkt man so, irgendwie. Aber wie kommst du an die Schallplatten oben ran? Tatsächlich.
Ja, wie gesagt, dann rufe ich Lou, meinen Kumpel an, Lou Richter, und sage, Lou, ich brauche da oben mal Pink Floyd, Dark Side of the Moon, hol mal runter.
Das ist ja geil. Und da kann man jede Schallplatte, es ist ein Schallplatten, ich habe noch nie ein Schallplattenregal gesehen in dieser Form, noch nie.
Nein, hinten gibt es nochmal, aber auf der Ebene nochmal, glaube ich, sicherlich 300 Schallplatten dazu.
Und jede Schallplatte ist für sich zu sehen oder sind sie so gefächert?
Na, das muss ich immer wechseln, da drüben. Ich kann gleich nochmal einen Stapel holen, wenn ihr wollt. Ja. Es ist natürlich so, ich bin ja hier der Jüngste in der Runde mit Abstand.
Natürlich.
Und das ist natürlich so, dass ich, Jahrgang 56, jetzt Rentner, ich habe ja schon irgendwie in den Ende 60ern angefangen, Schallplatten zu kaufen und zu sammeln. Ich habe sie nicht weggeworfen. Und mein Sohn kam letzt vorbei und hat da eine gefunden und sagt, Vater, weißt du eigentlich, dass die... so und so viel wert ist. Und da will das jetzt mal durchrechnen. Es gibt ja...
Er will das verkaufen?
Nein, bloß nicht. Finger weg. Er will es erben.
Ja. Achso, er will ich dachte...
Vater,
können wir jetzt nicht mal... verkauf doch mal die. Echt? Ich hab die damals alle weggeschmissen. Das war, glaube ich, ein Fehler.
Ein großer Fehler. Es gibt einen echten Börsenmarkt in Sachen Schallplatten. Der ist sehr lebhaft und es gibt bestimmte Exemplare, die sind halt nicht so in großer Stückzahl gepresst worden, weil sie nicht so verkauft haben. Da gibt es einige Wertigkeiten, da schlackerst du mit den Ohren.
Aber hörst du dann tatsächlich auch Musik von Schallplatten? Oder
ja, ich habe extra noch eine alte Anlage. Ich habe einen alten Technik-Schallplattenspieler, einen alten Diskotheken-Schallplattenspieler, der immer noch sehr gut funktioniert. Und dann lasse ich hier ein bisschen knistern.
Das kann ich gar nicht. Das ist mindestens 20 Meter hoch, Leute.
Ja, das ist
echt. 20 Meter. Ich meine, der ist ja, Rainer, das ist 1,80, 1,85. Das ist, guck dir das mal an. Das ist ja irre. Man kann sagen, du wohnst im Westen Hamburgs neuerdings, ne?
Ja, das kann man sagen. Ich wohne nicht weit weg von deinem.
Von dem Kollegen Iken.
Schreiber.
Ja.
Von hier zu Iken ist nicht weit.
Ist nicht weit. Was isst du jetzt zwischendrin?
Obwohl Iken in einem spanischer Käse, Manchego.
Okay. Wichtig,
ein bisschen,
ganz lange kauen.
Immer beim Wein trinken. Wenn du dann ein Stück Käse, dann ist beim nächsten Wein, schmeckt es wieder besser.
Michael, das ist ja so eine, ist das so, gibt es Sachen, die sozusagen den Geschmack auf Null stellen können, nachdem man jetzt 2, 3 Weine getrunken hat?
Auf Null nicht, aber wir arbeiten eigentlich immer nur mit Weißbrot und Wasser. Das ist das Einzige, mit dem wir arbeiten, weil alles andere natürlich immer irgendeinen Geschmack mit sich bringt. Und das sollte man eigentlich versuchen nicht zu machen, weil das natürlich das doch beeinträchtigt. Also gerade wenn du professionell verkostest. Am schlimmsten ist Kaffee. Ne? Also wenn du einen Espresso dazwischen trinkst, um zu sagen, wieder frisch zu werden, das ist sehr, sehr schwierig, weil es einfach massiv kontaminiert den Gaumen. Aber wir
machen ich rauche mal kurz eine Zigarre und das ist auch hin, ne? Kannst du die Weinprobe vergessen? Dann denkst du, hat der Wein viel Holz.
Also wir haben natürlich auch bei Weinproben das oft dann da eben vorher eine Zigarre raucht. Und ich tue mir auch immer echt schwer, dann das, wenn man das ernst meint dann. Ne? Aber die Leute meinen es ernst. Aber es ist was, also was mit Genuss zu tun. Deswegen kann ich es nicht verteufeln. Weil wenn das der Genuss ist, dann fein for me. Aber wenn man das ernsthaft wirklich probieren möchte, dann sollte man versuchen, auch nicht jetzt davor einen Döner zu essen. Oder selbst am Vortag mache ich das dann nicht. Weil das schwierig ist, weil das einfach am Gaumen sich hinsetzt. Genauso, wenn du dir 10 Gin und Tonics am Vortag hintrinkst, kannst du am nächsten Tag nicht objektiv Wein verkosten am Vormittag. Das geht einfach nicht.
Und wie lange vor darfst du nichts essen? Also
naja, du darfst ja schon was essen, aber du kannst auch zum Beispiel nicht Zähne putzen und dann Wein trinken. Ist ja klar, du kannst auch nicht Zähne putzen und ein Glas Milch trinken, also schmeckt alles nichts. Aber ich versuche, das ist aber ganz normal, aber ich denke, so eine Stunde vorher isst du eigentlich nichts. Und wenn wir Wein probieren, meistens gibt es nicht mal Brot, sondern es ist nur Wasser zum Neutralisieren.
Michael, nochmal also, für mich so aus ganz egoistischen Gründen. Du lädst in deine Lounge dauernd Winzer ein und machst da so kleine Winzerpartys.
Ja, also ich lade sie ein, sie kommen zu mir, beides, und wir wollen eben, es sind ja, das ist ja das Spannende auch an unserem Podcast-Format, dann hast du ein Gesicht dazu. Das eine ist die Flasche, oder du kennst den Christoph Hammel dann, du hast jetzt diese Weine und dann weißt du, wie der Typ aussieht, und dann hast du eine Emotion, und warum sollst du wen anders unterstützen, wenn du den gut findest? Du magst den und dann schmeckt der Wein ja gleich besser. Wenn du den Typ doof findest, magst du den Wein halt auch nicht mehr so. So ist es ja. So ist es auch
ja, bei ja, ich lese Wein. Deshalb ja nur, weil ich Lars so mag, lese ich ja das Abendblatt. Das ist genauso.
Das ist so ein bisschen gemein, weil ich habe quasi jede Folge von Reinhards Talkshow geguckt. Und als die damals abgesetzt wurde, habe ich mich ja offiziell beim NDR-Intendanten beschwert. So,
ja, weil du Nachfolger werden wolltest.
Ja, natürlich. Bist du irre, diese Sendung abzusetzen?
Ja, jetzt so. Aber du kannst, wenn du jetzt dich noch ein bisschen. Also der NDR hat Not, Lars. Also du kannst deine Ambitionen weiter.
Du meinst, ich könnte jetzt für Pina Atalay, Jan Hofer, könnte ich ersetzen. Ja. Da ist ja nicht mehr. So, jetzt komm. Den roten Tanica Reserva Nummer 1. Nummer 1 ist schon mal cool. Da denkt man mal, kann man nichts falsch machen, ne?
Wir hatten, glaube ich, aus dieser Serie schon mal etwas, irgendeinen Number 1, glaube ich, auch. Das Weingut heißt Tollo, sitzt in den Abruzzen, das ist die Region, und das ist wichtig, was ich vorher meinte. Es gibt einen Vino Nobile di Montepulciano, der aber mit einem Montepulciano d'Abruzzo nichts zu tun hat, auch von der Rebsorte und auch von der Region nicht, sondern Vino Nobile di Montepulciano. Da gibt es eben eine Stadt, die heißt Montepulciano, und dort wächst eben dieser Vino Nobile. Das ist aber primär Sangiovese von der Traube. Der Montepulciano d'Abruzzo, die Rebsorte ist Montepulciano, und das ist, wenn du den italienischen Stiefel nimmst, quasi ziemlich zentral in der Höhe Roms zur Ostseite hin, also zur Adria-Seite hin. Und da muss man einfach sagen, das sind Weine, die durchaus meistens stark im Alkohol sind, sehr, sehr fleischig sind, sehr, sehr saftig, nicht unbedingt diesen Tiefgang haben, aber ich würde jetzt mal pauschal sagen, sehr gute Pizzaweine. Da gibt es ein paar Ausnahmen nach oben, einige auch nach unten.
Es gibt Pizza, es gibt extra Pizzaweine?
Ja, für mich gefühlt, also weil du die Tomatensauce ja immer eine gewisse Säure mitbringt, ist es gar nicht so einfach. Das heißt, du kannst keinen Wein haben mit sehr viel Säure eigentlich zur Pizza. Das ist schwierig, weil Tomate sowieso schwierig ist fürs Pairing mit Wein. Aber es gibt eben so Weine, finde ich, die du zur Pizza gut trinken kannst. Und das also, ist jetzt, ich habe gerade jetzt probiere ich schon.
Das sind dann auch immer eher Rotweine zur Pizza, oder?
Klassischerweise eigentlich macht man eher Rotwein tatsächlich, ja. Trinkt man eher Rotwein zur Pizza, ja.
Erzähl mal, woher den Wein kennt. Oder warum
na, ich finde es einfach, weil das, ja, der, es ist ja so, der kostet ja nicht so viel. Und ich finde, hier ist sozusagen das, was man kriegt für das Geld, hervorragend. Und ich wusste das jetzt nicht, aber bin dankbar dafür, dass das wirklich jetzt die Traube selbst ist, Montepulciano, und nicht irgendwie dieses Vino Nobile-Ding, was man überall angeboten kriegt. Und ich finde, das hat ja eine Fülligkeit, eine Kraft, aber auch eine Feinheit, die für, was ist das, 10, 11, 12 Euro oder was kostet der, 13 Euro?
Vielleicht dort vor Ort, aber ich glaube, kostet
17,90. 17,90? Aber immer noch absolut okay, finde ich. Und das ist von der Qualität wirklich ein echtes, schönes Pfund.
Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, hier meine erste Intuition war Schwarzwälder Kirschtorte in der Nase. Also ich habe sofort gehabt, dieses sahnige, diese Kirsche und auch oben immer diese helle Kirsche, die da noch oben drauf ist, die gar nicht drin ist, unten die dunkle Kirsche.
Du meinst die Amarena-Kirsche.
Ja, die Amarena-Kirsche. Aber das war so meine erste und auch so dieses leichte Schokoladige. Und dann hatte ich am Gaumen schon so ein bisschen Brombeer, Himbeer, Zwetschge, so dieses eher klassische für diese Region, so dieses rote Grütze, Maische, ein bisschen Vanille, ist auch 12 Monate im Holz ausgebaut. Und was ich dann aber mag, sehr, sehr zurückhaltendes Tannin, also eher wenig Bitterstoffe und so eine leichte Samtigkeit auch. Ich finde, er ist sehr, sehr weich hinten am Gaumen. Das heißt, er ist sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr sanft, sehr elegant, würde man sagen. Und das finde ich eigentlich cool.
Aber also, das ist wirklich, das ist die Schwarzwälder Kirschtorte unter den Weinen. Das riecht nicht nur wie Schwarzwälder Kirsch, das schmeckt auch wie Schwarzwälder Kirsch, nicht?
Bei mir war es sofort rote Grütze in der Nase irgendwie. Also,
rote Grütze?
Ja, total, total. Hätte ich jetzt drauf geschworen. Okay. Und ich finde
Reinhold, auch, Kirschige, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn das Kirschige ganz vorne steht. Das ist bei manchen Merlot-Ausgaben einfach, finde ich, überdehnt. Und ich finde, hier ist das, okay, ich schmecke das Kirschige auch, aber da sind noch andere Dinge. Mhm. Das fand ich eben ganz gut beschrieben. Es sind noch ein paar dunkle Beeren da drin.
Ich habe auch gerade kurz an Thymian gedacht.
Ja, Thymian, ja, sehr vorne auf der Zunge, Thymian. Mag aber auch gerade was mit dem Käse zu tun haben.
So was Manchego-giges.
Danke.
Ja. Aber die Zunge wird schon sehr irgendwie trocken. Also irgendwie das Tannin auf der Zunge merke ich schon, dass das so...
Dieses Pelzige meinst du?
Ja, dieses Pelzige, dass sich die Zunge sofort irgendwie sehr stumpf und trocken anfühlt bei mir.
Aber Axel, es ist nicht übertrieben. Es ist nur ein bisschen. Ich weiß, es gibt bei manchen diese totale Betäubung, wenn das Pelzige so reinkommt und plötzlich denkst du, was ist hier in deinem Gaumen, was ist auf der Zunge los? Ich finde, hier ist es im richtigen Maß.
Ja. Und das sind aber die Tannine, die das machen? Oder?
Wer kennt? Es gibt zwei Arten. Entweder kommt es von den Trauben, also von den Traubenschalen, da sind die Bitterstoffe drin, oder eben vom Holzeinsatz. Und in dem Fall ist es beides, weil der Wein auch 12 Monate im Holz, tatsächlich in slowenischer Eiche, was dazu führt, dass es nicht ganz so viel Vanille. Du hast zwar auch rote Grütze gesagt, damit indizierst du ja Beeren und Vanille. Ja. Aber ich finde, es ist nicht so extrem. Also wir hatten schon wirklich Weine mit viel kitschigerer Vanille. Das hat der jetzt hier nicht.
Na, also in der Nase oder am Gaumen sozusagen? Weil du hast ja gesagt, du hast es am Gaumen ein bisschen geschmeckt, die Vanille. Und ich habe es eher gerochen sozusagen.
Okay. Aber gut. Ja, wenn, dann habe ich es eher vielleicht noch in der Nase als am Gaumen. Am Gaumen habe ich es gar nicht. Nur jetzt habe ich es, wenn ich es länger im Mund habe und immer wieder meine Zunge oben auf den Gaumen drücke, jetzt kommt so was Säuerliches. Also, und da würde ich jetzt wieder mit der Grütze gehen, weil das ist ja eigentlich, ist es ja was Säuerliches, das zwar mit Zucker und Vanille. Und deswegen finde ich das dann den Begriff eigentlich sehr schön, weil das auch sehr, sehr gut passt. Wein hat 3,5 Gramm Restzucker, das ist für einen, und ich glaube, wir sprechen in Zukunft nicht mehr über den Restzucker, weil
ich finde auch, mich die nervt Leute das, ab. Dieses ewige mit dem Restzucker, das sagt mir auch nichts, 3,5 Gramm Restzucker.
Wir sprechen nur drüber bei nicht trockenen Weinen. Das machen wir. So wie beim, da glaube ich 54 von Erik Manz da, der Kabinett gehabt. Da kann man drüber reden, aber sonst machen wir es eben nicht. Wir sagen trocken oder nicht trocken. Es ist auf jeden Fall trocken, aber es ist auch nicht staubtrocken. Und aus dieser Region werden oft Weine auch gern so ein bisschen richtig so Appassimento gemacht. Ein Teil getrocknete Trauben, um noch mehr Wucht, um noch mehr Alkohol, um noch mehr Zucker rein und noch mehr Volumen. Das sind solche Blenderweine, die du sehr, sehr schnell demaskieren kannst. Das ist es nicht. Ich finde, das ist gut gemacht. Wie Reinhold auch sagt, finde ich, du hast das Gefühl, da kriegst du für 18 Euro eigentlich eine ordentliche Portion.
Gut, Reinhold sprach von 12.
Ja. Ich habe den Ansatz irgendwie in Erinnerung. Vielleicht habe ich irgendwie noch das Preisschild umgeklebt beim letzten Einkauf.
Vielleicht hattest du die Nummer 2, nicht die Nummer 1, Reinhold.
Reinhold, was würdest du denn dazu? Du kochst ja auch neuerdings sehr viel. Und was ich so höre, von denen, die bei dir essen waren, auch gar nicht so schlecht. Was würdest du denn dazu kochen?
Ich fand eben, das ist mir nie so aufgegangen, also dass es Pizza-Rotweine gibt. Ich finde also diese Empfehlung Rotwein und Pizza vollkommen richtig. Es gibt da nur eine Entscheidung, Bier oder Pizza oder Rotwein oder Pizza. Ich finde, bei Pizza geht tatsächlich nicht Weißwein. Und hierfür kannst du also auch genauso, auch wenn du jetzt, nehmen wir mal, du machst eine tolle Nudelspeise, machst irgendwie etwas deftigere Spaghettis, meinetwegen à la Matriciana, machst es ordentlich mit Speck oder sowas rein und auch ein bisschen Thymian rein, dann würde der Wein wunderbar passen. Du kannst ihn aber genauso, ich weiß nicht, bei Fleischgerichten, ob du jetzt ein Lammkarree oder ein anderes Stück Fleisch mit dem Wein
verwendest.
Da würde ich nochmal überlegen, ob es da richtig ist.
Nicht gut, Michael, kein Fleisch dazu?
Doch, ich weiß noch nicht, ob es kurz gebraten ist. Es ist schöner, wenn es ein bisschen geschmort ist. Der Wein ruft eigentlich nicht nach einem kurz rosa gebratenen, sondern ein bisschen geschmorten
Kraft. Genau, so eine Rindsroulade, die über Stunden vor sich ganz langsam daher schmort.
Ich hatte noch Hunger. Das ist echt gemein. Oder eine geschmorte Lammkeule. Eine geschmorte Lammkeule oder so.
Sowas, ja, super.
Ne? So ein bisschen. Ja. Oder was vegetarisch-veganes. Lass.
Wir müssen habt ihr es gesehen?
Machen. Was wir ist denn mit was ist denn, ist jemand jetzt Vegetarier, Veganer?
Also ich kann nur sagen, einer der besten Freunde von meinem Sohn, in Klammern 9, ist Veganer. Und dann war der neulich zum Abendbrot hier und dann haben wir dann Aufschnitt und so. Der hat sich jedes Ding angeguckt. Aber kennt ihr auch die Gutsküche in Wulxfelde von Matthias Gefröhrer, ja? Der hat komplett umgestellt, der ist nur noch Vegetarier, da gibt es nur noch eine Beilagenkarte. Und wisst ihr, was die Beilagenkarte ist? Das ist Fleisch. Cool. Ansonsten gibt es nur, und wenn ihr da mal, also kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal in der Nähe ist, sensationelle vegetarische Küche. Jetzt hat aber Reinhard sein Kochbuch geholt.
Weil wir über vegan reden, weil ich bin ja da auch irgendwie aus, ich bin jetzt kein Veganer und ich bin auch kein Vegetarier, aber mich interessiert die Küche einfach. Ja. Und meine liebe, gute Freundin Josita Hartanto aus Berlin, hinreißende Köchin, auch ausgezeichnet mehrmals, ich halte es mal besser so hin, die hat mich irgendwie überzeugt. Ich bin bekehrt, ohne jetzt konvertiert zu sein, aber ich koche jetzt zwischendurch auch vegan und gehe liebend gerne in ihr Restaurant, das da heißt Lucky Leek, also zum glücklichen Lauch. Und was da gezaubert wird auf der veganen Ebene, das ist ja nun nicht sie alleine, aber Josita ist eine ganz große Köchin, auch Empfehlungen von vielen großen anderen bekommen dafür. Und was da an Fantasie reingeht, sich irgendwie immer wieder die Aufgabe zu stellen, ich muss ja was Neues kreieren.
Ja.
Und das ist etwas, also nicht beim Standard zu bleiben, sondern ich muss jeden Abend irgendwie versuchen, neu zu zaubern, neu zu kombinieren. Das schafft eine neue Kreativität im Kochen. Und deshalb bin ich irgendwie hochinteressiert, was da auf der veganen Ebene alles passiert.
Machst du noch diese Online-Kochkurse mit auf der ganzen Welt?
Ich habe das zweimal gemacht und das war hochinteressant, weil ich kannte diese Plattform gar nicht, war ein Tipp von einer Freundin von mir und dann wir haben das hier in der Küche zweimal gemacht. Das erste Mal war eine ganz tolle Begegnung, da wollten wir in Mexiko, also es ist immer so, die Köchin ist irgendwo auf der Welt, entweder in Marrakesch oder du bekommst einen Koch in Tokio. Und in dem Fall war es dann so Mexico City war es, genau. Und es ging darum, diese Tacos zu machen, diese Rindfleischtaschen mit diesem wunderbaren Saft da drin. Und es war ein großartiges Event. Du wurdest dann zugeschaltet, dann gab es ein Paar aus London, das dabei war, ein Paar aus Chicago, wir aus Hamburg hier und noch ein Paar aus Manchester. Das Kuriose war, dass wir das Pärchen aus Manchester vom Akzent alle nicht verstanden haben. Ja. Allein das war eine Folklore, eine Sprechfolklore zum Niederknien. Verstehst du, der sagtest, da ist Noel Gallagher irgendwie und kocht. Also ich habe, wie gesagt, nichts verstanden. Jedes dritte Wort war Fuck. Und Fuck, what the fuck is going on here? What the fuck? So, und dann war das ganz, ganz toll. Und das hat anderthalb Stunden gedauert. Für 14 Euro, du hattest vorher einen Zettel bekommen.
Wow.
14 Euro, hier kostete das. Und du hattest vorher also ganz klare Anweisungen, die wurden dir zugemeldet, was du einkaufen musstest. Und wir waren gut vorbereitet. Und ich werde an diesen Satz der lieben Köchin aus Mexiko, den werde ich nicht mehr vergessen. Die sind ja sehr triefend, diese Tacos. Das ist ein richtig schöner, mit diesem Rindfleisch da drin, schöner Saft und so. Und er sagte sie, it's very important. The taco never comes to you. You go to the taco. Wenn du die Soße nicht auf der Hose hast, verstehst du so? You go to the tacos. Ja, sehr zu empfehlen. Die Woche davor war Marrakesch, war auch
groß. 14 Euro.
Oh, das,
die versauen die Preise. Wie heißt die
Plattform? Kochen auf der ganzen Welt, oder?
Ja, es gibt es bei verschiedenen, ja, guck nach, wirst du sofort finden. Große Freude, weil du auf die Art und Weise kannst du auch Fragen stellen, sag mal, was ist bei euch in Chicago los? Habt ihr es da irgendwie im Griff jetzt mit Corona und alles? Ja, lernst ein bisschen was dazu.
Cool. Leute, wir sind schon quasi wir sind eigentlich fast fertig, das ist so schade. Wir müssen natürlich immer rein und am Ende gucken wir immer, was der Lieblingswein war. Ich ahne, was es bei Reinhold gewesen sein könnte. Ich bin mir ganz sicher, was es, obwohl weiß ich gar nicht, du hast ja den Roten noch drin. Du weißt ja, der Rote ist ja noch da.
Ach, ich würde sozusagen in dem Fall, ich habe mich ein bisschen abfällig geäußert zu dem Roséwein. Habe ihn als zu beliebig beschrieben. Ich bin natürlich da auch so, dass ich bei meinen, die ich kannte, bleibe und sage, die Gewinner der vier sind diese beiden. Wenn ich mich, ja, ich muss mich für einen Bein aber entscheiden jetzt, ja?
Theoretisch ja, aber insgesamt ist jeder hat eine Stimme.
Sag mal, jeder welcher wäre es für dich, Reinhold?
Nee. So? Jeder muss ja für sich überlegen. Ich finde, Reinhold kann ja als Letzter, du hast recht, jetzt muss Reinhold sagen.
Ich würde mich entscheiden, in dem Fall einfach doch für meinen spanischen Hauswein, den ich so liebe, weil ich damit auch ein bisschen zeigen kann, dass diese Albarino-Traube was Wunderbares ist.
Axel, wie sieht es bei dir aus?
Also ich finde, dass wir hier diesmal wirklich vier Weine hatten, die richtig toll sind. Also Michi, also dafür echt vielen Dank.
Anders als sonst, Michi.
Läuft nicht so, oder was?
Nee, aber wir hatten auch schon vier Weine, die mir alle nicht geschmeckt haben. Und die sind total unterschiedlich und irgendwie alle gut. Also ich glaube, dieses Weinpaket, also würde ich einem Freund total empfehlen.
Habt ihr irgendwie nachverhandelt mit Silkes Weinkeller?
aber finde ich wirklich, weil also am Anfang dachte ich so, hey, sind das überhaupt Weine, weil die Pullen sehen alle so komisch aus. Ich meine, so sieht doch keine Weinpulle aus und irgendwie so doch irgendwie auch nicht. Aber egal. Jedenfalls würde ich aber auch sagen, dass diese Albarino-Traube, die ich ja auch vorher nicht kannte, also eine echte Entdeckung ist. Finde ich super. Und als zweites hat mir auch der Rotwein am besten geschmeckt, tatsächlich. Also
Michael, wie ist es denn jetzt in Sachen Austrinken? Also wie lange hält sich jetzt was? Der Rotwein sicherlich wie immer einen Tick länger, aber die anderen, Albarino-Traube, wann ist die, schmeckt die nicht mehr so gut, wie sie jetzt schmeckt?
Ja, also erstmal hatte tatsächlich Reinhold vorher auch noch den Rotwein neben den Albarino gehalten. Also das sind seine zwei Favoriten, ähnlich wie bei Axel. Auch mein Lieblingswein tatsächlich war der Albarino heute aus dem Rias Baixas. Ich finde es auch echt ein cooler Wein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch ich finde auch jeden Wein gut, sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht. Auch den Silvana von Stahl. Aber mich nerven auch viele Kollegen hier, Sommeliers auch in Deutschland, die dann nur mit deutschen Weinen hier auslangen finden. Ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Dafür ist die Weinwelt zu bunt und dann gibt es einfach Dinge, die hier einfach nicht so wachsen und funktionieren. Deswegen finde ich es durchaus schön, wenn man eine gewisse Internationalität reinbringt. Ich würde, wenn ihr das Paket kauft, kostet übrigens im Paket 49,90 versandkostenfrei. Also ein Fuffi für vier ordentliche Flaschen.
Alter, ihr müsst so viel Geld gekriegt haben. Unfassbar.
Hör auf, lass mich das jetzt sagen, weil die Leute fragen uns dann, könnt ihr das nicht mal Weine präsentieren, die man auch mal kaufen kann, dass man das auch nachempfinden kann. Also als erstes müsste wahrscheinlich der Rosé getrunken werden, weil der hat nicht ganz so viel Frucht. Wenn er überhaupt, dann lebt er von diesem bisschen Frische. Also der Rosé sollte tatsächlich als erster getrunken werden. Und dann wird es wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Silvana hat einen Schraubverschluss, das kannst du noch mal besser zumachen als den Kork. Und außerdem der Rosé durchs Bauchige schon schwerer zu machen. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich um diese, der Albarino, wenn der diese Frische nicht mehr hat, auf diese Art und Weise, dann verliert der so ein bisschen, dann ist es nicht mehr ganz so sexy. Deswegen würde man dann den Albarino, würde ich sagen, locker in den nächsten 3 Tagen noch trinken können. Auch den Silvaner, Kopf an Kopf. Und der Rotwein, den kannst du, wenn du den Korken wieder rauf machst, bevor er oxidiert, bestimmt 4-5 Tage auch.
Sicher?
So, sicher. Wenn du nicht die halbe Flasche ausgetrunken hast. Aber wenn du so im oberen Bereich bist, wo quasi nicht ganz so viel dazu kommt, dann ist das kein Problem.
Michael, ich kriege den Korken nicht mehr rein. Der Korken war...
Weißt du, was so schlimm ist, Michael, bei diesem Rotwein? Eine Nachbarin klingelt neulich und sagt, ich mache Spaghetti Bolognese. Mhm. Hast du irgendwie einen Rotwein offen? Du hast doch immer deine Wein-Podcast. Ich sage, nee, aber wir haben den nächsten Podcast mit Reinhard Beckmann und dann habe ich ihr 100 Milliliter schon mal mitgegeben von dem hier. Das war dann ganz schön teure
Spaghetti Bolognese. Wie lange ist das her?
2 Tage. Geht noch.
Ja, das geht auf jeden Fall. Was war denn dein
Rotwein lassen? Ja, also für mich ist es der Albarino. Also eine totale Entdeckung. Total. Ich habe jetzt nur Schiss, dass der jetzt irgendwie, weil den hätte ich gestern, ich dachte, wir trinken den gestern bei unserem Speedwine-Tasting, habe den gestern schon aufgemacht. Und das war ja falsch. Und habe jetzt Angst, dass er so schnell weggeht. Aber ich finde den wirklich sensationell, sehr, sehr gut.
Wenn du den nur aufmachst und nichts rausschenkst, da passiert wenig, wollte ich nur sagen. Also Leute, die sagen, mach den 3 Stunden vorher auf, um zu lüften. Wenn du da nichts veränderst, dann ist der Füllstand ganz oben. Es ist so wenig Oberfläche, da passiert wirklich nicht viel. Also,
es hängt davon ab, wie leer die Flasche ist. Je leerer die Flasche, desto stärker, desto schneller.
Wenn du möchtest, dass der Wein sich noch öffnet oder du sagst, der Wein braucht mehr Luft, dann musst du dir ein Glas einschenken, das eine größere Oberfläche an der Flasche ist, das wirklich jetzt einen Impact auf den Wein hat. Sorry, Axel, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Ich stelle nur fest, dass wir alle einig sind.
Ja, hatten wir noch nie, dass alle,
erinnern, ja.
Machen wir das, wir machen das, um Reinhold zu schmeicheln. Wir müssen noch ein kleines Foto machen. Ich check mir noch mal von dem Albarino ein. Ich finde das ja immer noch immer toll, dass es auch alles für mich ja auch alles Arbeitszeit ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine tolle Sache. Und Reinhold, dieses Format, das ist jetzt wichtig. Wir sind hier in Verhandlungen mit RTL und eher mit RTL 2.
Wer ist eigentlich nicht in Verhandlung mit RTL im Moment? Man muss das mal so sagen.
Bist du auch in Verhandlung mit RTL? Ist das so?
Ja, es ist, also wir reden täglich als Filmproduzenten mit allen Sendern natürlich, ist klar. Aber in erster Linie lieben gern immer wieder mit unserem NDR. Das ist ja klar.
Ist so, aber ist, ich sag mal, jetzt, wo ich dich als Experte dran habe, diese Idee, die ja sowohl ProSieben als auch RTL verfolgen, Familienfernsehen, bisschen den Trash raus, ist schon der richtige Weg, weil das andere, also es gibt tolle Filme, da können, glaube ich, die großen Fernsehsender nicht mehr mithalten mit Netflix und Co. Und Trash gibt es im Internet umsonst, oder?
Ja, es ist natürlich wie immer bei Bertelsmann, zack, zack, wird die Führungsmannschaft ausgetauscht. Da ist Bertelsmann ja immer sehr schnell dabei, wenn sie das Gespür haben, jetzt reicht es mit der alten Führungsmannschaft, dann wird eine neue installiert. Und die hat bei RTL oder auch jetzt übergeordnet irgendwo scheinbar eine neue Programmstrategie für sich entdeckt. Ich bin auch ganz überrascht. Und bin noch weiterhin sehr neugierig natürlich als Produzent, wo das hingeht mit RTL und ProSieben und all den anderen oder auch Vox.
Da ist auch, aber es klingt, es geht in Richtung, wie bisher ARD und ZDF waren, oder? Also seriöser, ja, also, mehr Informationen.
Ja. Und das mit Bohlen jetzt Schluss ist, mit Pocher Schluss ist, also dass das wirklich, dass das angeblich so Lustige jetzt vor der Tür steht. Also ich finde es für uns als Produzenten, die wir natürlich in dem Genre mehr unterwegs sind, die wir uns auch um solche Formate kümmern, ist das gut. Und ich kenne auch andere Kollegen und Freunde, die sagen auch, da ist Bewegung jetzt im Markt und ist auf einmal irgendwie eine neue Situation da. Das ist komisch, dass so alle 10-12 Jahre passiert sowas. Es ist gerade so eine Umbruchzeit.
Aber interessant, ich finde das eine interessante und auch diese Radikalität zu sagen, wir trennen uns von Bohlen, wir trennen uns von Pocher. Mhm. Und wir machen jetzt, also jetzt aber die Frage, weil es ja eine andere, dieses vier Flaschen als, es ist natürlich eigentlich eine Samstagabendshow, oder? Wenn man ehrlich ist. Wenn du jetzt als Fernsehmacher ganz ehrlich bist.
Nein, unter dem Lars würde ich auch an deiner Stelle nicht antreten.
Nicht gehen, ne?
Nein, es geht gar nicht.
Also wenn wir in Verhandlungen, wenn die sagen, abends,
wenn du sagst, 22. Wenn du noch ein bisschen Ratschlag haben willst, ruf mich doch nochmal an nach dem
Podcast. gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was man besser machen könnte? Nein.
Als dieses Format? Nein. Das ist auf alle Fälle ein hinreißender Cuvée.
Ein schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Wir machen nochmal ein Bild mit dem. Ich habe noch ein bisschen.
Muss ich jetzt auch schaukeln?
Ein bisschen, denn dieser Albarino macht mich ich wirklich. Mach mal den Roten. Der macht mich. Der macht mich.
Ich habe hier noch meine.
Ein Bild, du musst ein Bild machen. Ein Bild.
Das ist jetzt.
Ja. Hey.
Sehr gut. Hey. Reinhold, vielen Dank. Ja. Es war ein großes Vergnügen. Unsere Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Seherinnen und Seher haben sich nicht getäuscht. Wir danken uns auch mal bei Michael, der wie immer brillant.
Ja, Michael, vielen Dank. Meine. Große Erkenntnisse gewonnen und eine feine Zunge. Und das in
Hamburg. Was schätzt du, wie alt Michael ist? Reinhold, jetzt mal ernsthaft.
Er ist scheiß jung. Ich spüre, dass das Michael ein wahnsinnig jung ist. Er ist
tatsächlich. Jung. Ja. Ist der jüngste in der Runde. Ist der stimmt, sagst du, seit einem Jahrgang, ne?
Sag mal, Michael, hau raus.
43 bin ich, ja. 78. 43,
habe ich gesagt, siehst du? Lars, das geht nicht mehr. Und Axel, du bist ja. Axel, du bist so jung, aber dass du schon einen Petsi-Ball brauchst, wie da hinten da, der blaue hinter dir.
Achso, nee. Ja,
das bekümmert mich wirklich.
Das ist ein Reflektor. Der sieht nur so aus.
Reflektor, sieht von dir aus wie ein Petsi-Ball. Ja.
Bestes Material. Vielen Dank, Reinhard. Nächste Woche gibt es Wein-Speed-Taste und die Woche darauf ist, und da freue ich mich sehr drauf, Kai Diekmann zu Gast. Und vor allem freue ich mich deshalb auch darauf, weil wir vier Rieslinge trinken. Das hatten wir lange nicht. Was ist mit dir, Reinhold, mit dir und Riesling? Klang auch nicht so, als ob du jetzt so der Riesen...
Ja. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen so, als, weißt du, das war dann die Entdeckung meiner Eltern. Man muss sich ja auch vom Riesling mal befreien im Leben. Und ich kehre selten zurück zum Riesling. Die ist ein bisschen zu säurehaltig, finde ich immer. Und es gibt andere deutsche Weißweine, die, glaube ich, inzwischen eine schönere Entdeckung sind. Aber es ist jetzt nicht grundsätzlich das Nein. Ich merke das ab und zu, greife ich dann nochmal dazu und sage, ja, es ist gut gemacht. Und diese neue Generation von Winzer hat auch einen anderen Umgang mit Riesling. Es hat dann nicht mehr diese Schwere, wie es früher schon mal immer so war.
Also da gibt es ja von Erik Manns Pettental, Michael, richtig, Pettental? Mhm. Ein Wein, der heißt Lars Fass 50. Den bringe ich dir mal vorbei, wenn ich dann Weil ich möchte einmal jetzt, ich würde mir jetzt so einen Zollstock kaufen so über, und dann würde ich diese Deckenhöhe mal messen, weil ich glaube, die ist in Hamburg gar nicht zugelassen. Das ist gar nicht zugelassen. Also, ja. Was machst du, wenn du so eine Mücke da oben hast an der Decke in 22 Meter Höhe? Da hilft dir ja auch Lou Richter nicht.
Nein, nein, aber die atme ich weg. Das ist einfach, du musst die wegatmen. Es ist einfach so, Mücken, all diese kleinen Tiere, die mir ab und zu hier vorbeikommen. Nee, das ist, ich habe... Es ist halt, einige würden sagen urban, aber es ist es auch nicht richtig. Es ist halt eine richtig ehrliche Fabrik, wo hart gearbeitet worden ist. Und ja.
Umso erstaunlicher, dass der Sound, man würde ja denken, ja, dass es sehr, sehr hallig ist, aber der Sound ist ja sehr gut. Oder hast du das irgendwie gedimmt oder gedämmt?
Das ist
ja
alles, irgendwie... ich bin so Videokonferenzen geschult durch die letzten Wochen und Monate, dass ich den Sound damit schon ein bisschen mitmanipuliert habe. Nee, das ist gut gedämpft, ist ein guter Holzboden hier drin und hinter der Mauer stehen dann noch die Instrumente, also der Proberaum ist hinter der Wand, da steht, ja, da sind dann die verschiedenen Gitarren, aber das Gitarrenseminar machen wir nächstes Mal.
Das machen
wir ja schon fast kurz vorm Plattenseminar jetzt hinten vor
dem LP. Aber du musst noch sagen, wo kann man, weil es ist wirklich toll, ich erzähle es ja immer gern, mein letztes Konzert, was ich erlebt habe, das ist wirklich irre, das war Reinhold Beckmann alleine, begleitet von an der Gitarre von?
Wir waren zu zweit, Johannes Wendrich genau. Und ich, zwei, ja, wir spielen als Duo, wir spielen als Trio, wir spielen als Quartett, wir spielen aber auch als Band dann zu fünft und es geht jetzt endlich wieder los.
Geht es wieder los, also wo kann man dich denn, sag mal, wir müssen mal gucken, wo kann man dich denn so im Juli, August so erleben?
Da sind wir in den östlichen Bundesländern unterwegs, spielen wir in Sachsen mehrere Sachen, dann spielen wir Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind in Hamburg nächstes Jahr irgendwann in der Philharmonie, in der kleinen Philharmonie und dann noch irgendwo anders.
Du spielst im kleinen Saal der Elbphilharmonie?
Ja, ich weiß
warum nicht. Und warum nicht im Großen?
Das traue ich mir noch nicht zu. Ich bin ja sozusagen der jüngste Newcomer in Sachen Musik überhaupt. Ja.
Das ist auch wahrscheinlich schwierig mit Gitarre und Gesang in der Elbphilharmonie im großen Saal. Ist ja auch echt anspruchsvoll, ne?
Ja, anspruchsvoll. Es ist ja eine Frage der klugen Beschallung dann. Das haben ja schon viele irgendwie für sich irgendwie. Das ein kleines Desaster erlebt. Es ist nicht einfach. Ich glaube, dass der kleine Saal dafür besser ist, aber wir spielen absolut ganz runtergefahren, auch haben, also bei uns ist auch sehr reduziert, jetzt auch wenn wir zu fünft spielen. Also der Schlagzeuger hat bei uns irgendwie seine Rolle der alten Tage verloren, ist ganz klar. Der kommt nur noch mit kleinem Besteck daher und das ist auch besser so. Alles ist dadurch transparenter im Sound und schneller aufgebaut.
Also unbedingt mal anhören.
Wie hieß mal die letzte Platte? Das interessierte mich noch. Mit der
Haltbar bis Ende.
Genau.
Nee, ich meine, die du gezeigt hattest. Nach Bob
Dylan. Die letzte, ja, die heißt auch Haltbar.
Du willst ja nur, dass er nochmal. Guck dir das an. Das sind. Krass. Gut, jetzt ist er in irgendeinem Nebenflügel verschwunden. Das sind 60, 70 Meter Decken, ganz ehrlich, unter uns.
Bungee Jumping von seiner
Plattensammlung. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Doch, das ist die neue CD. So,
alles klar.
Haltbar bis Ende, so. Und das ist King Crimson.
King Crimson. Genau. Das schreibe ich mir hier bei Spotify.
Schreib das mal auf. Gib mal ein. Da gibt es ein Song Nummer 2, I Talk to the Wind. Davon gibt es mehrere Coverversionen. Du wirst begeistert sein.
Axel, nicht anspielen, sonst müssen wir GEMA-Gebühren zahlen. Ihr Lieben, Reinhold, vielen Dank, dass du uns deine Zeit, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Das will ich. Und Michael und ihr seid ja verabredet dann und trinkt dann diese 14 Weine da. Ja, das, ja. Übrigens hatte ich neulich, ganz ehrlich, ich hatte neulich einen Wein, das war so irgendwie, klang so wie Sylter Welle, der wurde zu einer Videokonferenz gereicht, also vorher abgeschickt. Das war die schlimmste, der hieß nicht Sylter Welle, das war die schlimmste Plörre, die ich jemals in meinem Mund hatte. Ich habe fast mich erbrochen, ganz ehrlich. Hatte einen super Titel, sah auch toll aus und schmeckte einfach nur nach nichts.
Das war widerlich. Nicht einen Tag am Strand.
Nein, obwohl, ich bin mir nicht, ich will es nicht sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Tag am Meer.
Ein Tag am Meer, perfekt, super.
Reinhold.
Ich bedanke mich herzlich, Reinhold.
Vielen Dank.
Freude gemacht. Sehr gern. Michael, ich mache einen Klingel für euch.
Super. Ja, bis dann.
Ciao. Tschüss, ihr Lieben.